Wer redet, ist nicht tot.
Und heute redet Chris Marquardt über Fotografie. Hallo Chris.
Hallo Holger.
Wir haben vorher gesagt, das Thema ist ein bisschen dünn. Sind wir auserzählt?
Nee, sind wir nicht.
Oder ist es immer noch so ein postpandemische, was heißt postpandemisch? Die Scheiße läuft ja immer noch, man kriegt es nur nicht mehr so mit. Postpandemische Ereignislosigkeit.
Ja, das spielt so ein bisschen mit rein, wobei das hat auch ganz positive Seiten. Also ich merke zurzeit in meiner Fotografie eine neue Leichtigkeit, die ich lange nicht hatte. Und da spielt die Pandemie mit, weil es zählt gerade weniger.
Ja, ne? Ja, das ist...
Wenn ich sonst unterwegs bin, dann habe ich immer so eine gewisse, oder ich glaube, eine gewisse Erwartungshaltung mir gegenüber zu haben. Mhm. Na, der kommt jetzt aus Äthiopien zurück und es muss er abliefern.
Ja.
Und vielleicht ist das gar nicht so, aber es fühlt sich so an, so ein bisschen. Also man setzt sich da ja selber dann auch so ein bisschen unter Druck. Und dadurch, dass jetzt einfach seit, ich weiß nicht, 80 Wochen oder so, nichts mehr war mit Reisen oder mit spannende Dinge sehen und fotografieren oder wenig davon, ist das so ein bisschen so Shrug-Emoji, weißt du?
Ja, stimmt, ja. Das merkst du ja auch an anderen Stellen, finde ich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass, wenn man so draußen rumläuft, Mode auf einmal nicht mehr so wichtig zu sein scheint.
Du meinst, die
sehen alle aus.
Adidas rum.
So krass nicht, aber irgendwie ist so.
Trainingshose.
So, genau.
Crocs und Trainingshose zum Einkaufen.
Genau, wir waren auf dem Festival und haben auch gedacht, so irgendwie, sonst hast du immer so jedes Jahr so einen bestimmten Stil, den alle haben, was weiß ich, gebartigte Hosen oder irgendwie sowas. Und diesmal war es irgendwie so, dass alle so, die sind halt alle so rumgelaufen. Das war echt ganz witzig. Und als Podcaster merkst du es natürlich ganz besonders. Die Klangqualitäten, die man
werden
so hört.
Besser, ne?
Ich finde ja eher, dass sie schlechter werden.
Echt?
Ja. Also das ist, ich habe so gerade bei Auftragsproduktionen, wenn ich sage, ja, nee, das machen wir mal nicht mit ihrem Headset, das sie da haben, ihrem 70 € Jabra-Ding, weil das klingt mir nicht gut genug. Och, das reicht völlig, das ist alles total super und alles bestens und so. Das finde ich eigentlich sehr beeindruckend. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Klangqualitäten besser werden. Erst recht nicht, und das ist wirklich eigentlich das Peinliche, im Rundfunk. Also da hätte ich erwartet, dass es funktioniert, dass der Rundfunk sagt, so jetzt sitzen alle zu Hause, jetzt starten wir die mal mit richtigen Mikrofonen aus und machen richtige Verbindungen und so. Und ich höre halt, wenn ich jetzt Radio anmache, immer noch Telefoninterviews, die klingen,
nicht wie vor
20 Jahren, weil da hatten wir ISDN, das klang gut. Ja.
Oder du hast halt ganz viel Zoom und Company, ne?
Genau,
du hast halt ganz viel Leute, die in ihren Laptop reinsprechen und aus ihrem Laptop den Lautsprecher verwenden, und dann muss da irgendwie Echo Cancellation laufen und das macht den Sound natürlich bäh und Noise Reduction, damit die Klimaanlage hinten nicht stört und was weiß ich alles.
Das ist alles ganz furchtbar. Also
wir sind die Letzten, die es noch gut können.
Also, die sich zumindest bemühen. Also das ist ja, weißt du, ich habe letztens Podcast, den ich gelegentlich höre, egal, ich sage jetzt nicht, wer es ist, Podcast, den ich gelegentlich höre, zwei Typen reden miteinander über ein spezifisches, also so wie wir das machen, nur über ein anderes Thema. Und der eine klang so die ganze Zeit. Der andere
klang so die ganze Zeit.
Dachte ich, was zum Teufel, das darf doch wohl nicht wahr sein. Es ist 2021. Hab aus dem Stück, wo der Typ so geklungen hat, habe ich 10 Sekunden rausgeklippt, habe da mal ein paar Filter drauf geworfen und habe den anderen Typen, wir folgen uns auf Twitter, habe ich eine DM geschickt, habe gesagt, hör mal hier, das geht so nicht.
Das geht einfacher.
Das geht so nicht. Man kann machen, mit wenigen Handgriffen kann man machen, dass das so klingt. Kommt eine Nachricht zurück, es ist ja unglaublich. Der Witz ist, wir haben das im Deutschlandfunk aufgenommen und der Techniker hat gesagt, ja, das ist halt so, da kann man nichts machen.
Wie bitte? Wie bitte?
Das ist
nicht wahr, oder?
Ja, doch, das ist da aber Realität. Das ist nicht nur im Deutschlandfunk das Problem. Also du hast da, eine ganz komische, ich vermute, das liegt daran, dass die alle darauf geeicht sind, eine Live-Produktion zu machen. Und also die ganze Technik, die da, ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschlandfunk aussieht, muss ich sagen, aber die ganze Audiotechnik, die da verbaut ist, die ist auf eine Summe, die live ausgegeben wird, ausgelegt. Du hast noch nicht mal standardmäßig Mehrspuraufnahmen. Ne? Das heißt, wenn man sich ins Wort fällt, kann man hinterher überhaupt nichts machen, sondern das ist dann halt so. Das ist, und ich vermute mal, dass es daher kommt, dass die halt alle auf Live-Produktion geeicht sind, obwohl immer mehr voraufgezeichnet wird, aber sie da irgendwie aus ihren Schachteln sozusagen nicht rausdenken können oder rauskommen und sich auch überhaupt nicht dafür interessieren, was es mittlerweile für geile VST-Plugins gibt.
Ja.
Ich meine, du kannst ja Leute, die du im Badezimmer aufgenommen hast, kannst du ja in einen Eierkarton setzen mit einem Knopfdruck.
Das kannst du heute enthallen, ja. Ja,
genau. Das ist schon sehr faszinierend.
Ja, wir würden ja auch nicht so toll klingen, wenn jetzt nicht Mords die Technik haben. Nein, Quatsch.
Naja, gemessen daran, dass das hier so Home Recording ist, sind wir schon relativ hoch gerüstet, ne?
Das ist richtig. Wobei, auch da habe ich ja relativ früh angefangen, dieses Good-Enough-Prinzip auch zu fahren bei manchen Podcasts. Also ja. Zum Beispiel, ja, also
das Good-Enough-Prinzip, super, ja.
Für mich ist es wichtig, dass das Medium nicht vom Inhalt ablenkt.
Ja.
Das ist die Messlatte für mich. Das Medium darf nicht vom Inhalt ablenken. Das heißt, wenn du die ganze Zeit beim Hören, aber auch beim Gucken mit Kamera und Fotos und so weiter, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, das grisselt aber oder das ist aber abgefranst oder die Farben sind scheiße oder was weiß ich alles, dann hat das Medium versagt. Ja. Und beim Podcast ist das für mich ganz gerne mal für mobile Geschichten das iPhone mit einem drüber gezogenen Popschutz, ja. So ein Schaumschutz. Ja. Ne? Den ziehst du drüber, dann hast du kein Windproblem. Das Mikrofon ist gut genug, wenn du es ordentlich bedienst.
Genau.
Sprich, du musst es halt hinhalten an die richtige Stelle, ein Abstand muss stimmen und so weiter. Und dann hast du ordentliche Qualität. Hm. Das ist nicht so gut wie das, was wir hier machen, aber es ist good enough, damit es nicht vom Inhalt abhängt.
Ja, habe ich ja auch immer gesagt, ich weiß, als wir so angefangen haben mit dem Podcasten, so wir zweite, dritte Generation, da gab es ja dann auch diese wahnsinnigen Materialschlachten am Anfang, ne? Wo noch ein krasseres Interface, noch ein krasseres Mikrofon. Und ich habe damals schon immer gesagt, der Geschichte ist es eigentlich fast egal, wie sie klingt.
Ja.
Und das ist, was du das Good-Enough-Prinzip nennst, finde ich ganz gut zusammengefasst. Klar, wenn es komplett scheiße klingt, ne, so wie dieser Podcast mit dem einen Typen im Badezimmer.
Ja, und wenn du dann auch noch Sensibilitäten in diese Richtung hast, weil du halt aus der Gegend kommst, dann ist es natürlich schlimm.
Ja, aber das ist tatsächlich nach wie vor, also wenn es gut genug klingt und die Geschichte gut ist, dann ist es gar nicht so schlimm, dass es vielleicht nicht so klingt, wie es ideal klingen könnte oder so.
Ja.
Aber was noch viel schlimmer ist, was ich halt auch festgestellt habe, ist, wenn du dann irgendwie so eine Auftragsproduktion in der Abnahme gibst, dann hast du irgendwie, ich weiß nicht, dann hatte ich irgendwie wenig Zeit, hab den Rohschnitt irgendwie nur so husch husch, weißt du, so drüber gehuscht.
Und dann kommt zurück, super! Kommt zurück,
super, nehmen wir so. Und ich so, aber der stammelt doch total, und das macht mich ein bisschen irre. Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich 10 Jahre lang doppelt so viel gearbeitet, wie eigentlich nötig gewesen wäre.
Vielleicht lernst du auch einfach mit der Zeit, was wichtig ist und was nicht.
Kann natürlich auch sein.
Dazu gehört ja auch Jahre an Erfahrung.
Ja, stimmt.
Und ich merke das jetzt gerade in der Fotografie so ein Stück weit.
Ja.
Also ich baue zurück, was Technik angeht. Mache ich ganz bewusst. Und jetzt auch mit mehr Lust an der Sache, weil ich merke, es zählt gerade nicht so.
Mhm.
Und in dem Moment, wo so dieser Druck von der Schulter oder der selbstgebaute Erwartungsdruck von der Schulter runter ist, kannst du mit viel Leichtigkeit da reingehen und einfach sagen, okay, scheiß drauf, das ist jetzt irgendwie ein toller Event, da gehst du auf eine tolle Geschichte irgendwo, aber du nimmst mal bitte keine dicke Kamera mit, sondern das Smartphone reicht schon.
Ja.
Und das mache ich jetzt in letzter Zeit einfach immer öfter und es ist total befreiend.
Ja, aber mir geht mir ja die ganze Zeit schon so, ich habe ja, anfangs hatten wir auch schon in der Sendung, dass ich das irgendwie ein bisschen irritierend finde, dass ich nur noch das Smartphone mitnehme. Was ich daran aber wieder belastend finde, ist, dass die Ausrüstung hier noch rumsteht. Und ich immer denke, ach, die schöne Ausrüstung steht da noch rum. Ach, das ist irgendwie so auf der anderen Seite.
Verkaufst du doch.
Ja, Ja, sollte ich tun.
Verkaufst du doch, ja, solange sie noch was wert ist.
Zumindest wesentliche Teile davon sollte ich verkaufen, ja, stimmt.
Ja, die Landschaft ändert sich. Man sieht es an den Verkaufszahlen. Da gibt es irgendwie diesen ZIPA-Report aus Japan. Da siehst du halt im Großen und Ganzen einen sehr negativen Trend, was Spiegelreflexkameras angeht, auch was Spiegellose zum Teil angeht.
Aber dann, wenn ich denke, dann verkaufe ich es halt, stehe ich wieder davon und denke, verkaufe ich die Sony oder verkaufe ich die Fuji? Verdammt. Naja, beide haben so ihre Vorteile, beide haben auch ihre Nachteile.
Du kennst aber meine Philosophie und die ist, wenn du ein System hast, dann und ein Hauptsystem hast, mit dem du fotografierst, dann verwässert das bitte nicht mit einem anderen System, weil du musst das lernen, wie man es bedient. Ja, und dann musst du plötzlich zwei Systeme lernen. Das ist eine kognitive Last, die muss nicht sein.
Ja, dann gebe ich vielleicht wirklich
letztendlich nur.
Gebe ich vielleicht wirklich die Fuji weg.
Das ist ja schon schlimm genug, wenn du unterschiedliche Sensorgrößen hast. Also dieses Muscle Memory von so fühlt sich ein 24er am Vollformat an. So kannst du komponieren damit. Ja. Wenn du das in deinem Rückenmark verankert hast und dann gehst du auf eine Micro Four Thirds Kamera, die irgendwie plötzlich alle Brennweiten verdoppelt oder halbieren muss, damit du den gleichen Bildwinkel bekommst. Dann ist irgendwann einfach so, weil du ständig hin und her wechseln musst bei diesem in diesem Bauchgefühl, wie es richtig wird, das Bild.
Ja, Chris,
viele entwickeln das gar nicht.
Willst du eine X100 kaufen?
Nein.
Komisch.
Nein. Also für mich, ich meine, ich mache das ja. Ich habe ja eine vollformatige Spiegelreflex und eine APS-C Spiegelreflex. Da sind die Brennweiten unterschiedlich drauf. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich benutze die auch so, wie es dann viele tun, nämlich die eine Kamera, die mit dem kleineren Sensor, eher für die Telebrennweiten. Also die ist für die langen Schüsse quasi, weil da die Telebrennweite durch den Kropffaktor nochmal verlängert wird. Das bietet sich an. Und die Vollformatik, ja, das ist quasi meine Weitwinkelkamera. Das ist ein super Luxus, den ich hier habe, aber ich habe das quasi getrennt. Ich habe die Brennweitenbereiche zwischen den Kameras getrennt.
Tja. Ich habe gerade bei eBay geguckt, was man denn für so eine X100 nehmen kann.
Nicht mehr so viel, ne?
Es gibt vor allen Dingen keine in Deutschland.
Was?
Fujifilm X100T schwarz aus Italien, aus Großbritannien, aus Japan. Seid ihr bekloppt?
Wo hast du die gekauft?
Wo habe ich denn die gekauft?
Oder von einem italienischen Hehler?
Nee, bei irgendeinem Fotoversandgedöns damals. Ist ja witzig.
Ich bin nicht up to date, was die Fujis, wie, wo die, welche Modelle verkauft werden.
Also X100T heißt die. Das war irgendwie eins der Modelle, die zwischendurch, ist ja witzig. Ah, jetzt bin ich ja doch irritiert. Naja.
Na gut, muss auch egal,
muss ich jetzt nicht einstellen. Nee, muss nicht. Also das ist nicht. Gibt's eigentlich irgendwelche weird News aus der Fotowelt oder irgendwas, wo du dann bei mir wieder Gas auslösen könntest?
Nö.
Drohne habe ich mir übrigens nicht gekauft.
Ja, das ist gut so. Habe ich dir auch abgeraten davon. Ich habe jetzt ein Ding kürzlich entdeckt, was so ein bisschen da in dieses Bild reinpasst, und das ist eine App, die heißt Glass.
Glass.
GLASS.foto mit PH. Muss gleich dazu sagen, ist eine iOS-App und kostet Geld.
Ja.
Und wird von vielen Seiten so ein bisschen als Instagram-Nachfolger gehandelt, wobei ich sage, das ist es nicht. Ja. Weil was ist los mit Instagram? Instagram hat im Juli, zumindest kam es da in den News, hat im Juli offiziell angekündigt, dass sie keine Foto-App mehr sind.
Sondern eine reine Werbeplattform.
Sind sie ja eh nicht mehr, ne? Also ich bin nicht mehr auf Instagram. Zumindest ich habe da noch einen Account, aber ich mache da nichts mehr, weil gefühlt jedes zweite Post eine Werbung ist.
Ja, das ist nicht nur gefühlt so, würde ich mal sagen. Aber ja.
Und dann hat einer von, ich glaube, einer der Chefs da bei Instagram hat gepostet auf Twitter. Instagram is looking to focus its attention on competing directly with TikTok and as a result it's head. Ah, nee, warte mal, das hat er nicht gesagt, sondern das ist ein Bericht aus, ich glaube, Petapixel gewesen. And as a result, its head Adam Mosseri says that the popular app is no longer a photo sharing app but will shift to entertainment, video and shopping. Und er sagt das auf Twitter dann, der Herr Mosseri, der Chef da, we are no longer a photo sharing app. The number one reason people say they use Instagram in research is to be entertained.
Ja, schade.
Also Instagram ist damit ja komplett raus.
Glas, ich habe gerade mal geguckt, es kostet halt 30 Euro Abo im Jahr. Das finde ich krass, ja, das finde ich ziemlich viel.
Ja, jetzt warten wir ab, okay. Wie finanziert sich Instagram? Also Instagram fing ja auch so an mit klein und wir sind pur und rein. Und mittlerweile wirst du halt geharvestet, was nur geht.
Ja, ja, also, ja, ja.
Du lässt, wenn du Instagram benutzt, lässt du deine Daten bei Facebook. Das musst du wissen.
Ja.
Und das ist mir schon immer aufgestoßen. Und was Glass jetzt sagt, also wie gesagt, ne, also das ist eine von vielen Photosharing-Apps, aber die ist mir in letzter Zeit so ein paar Mal untergekommen. Und dann dachte ich schaue mir das mal an.
Aha.
Die sagen hier, no ads, no algorithms.
Okay.
Das ist die Tagline quasi.
Aber habe ich das nicht, das habe ich doch bei Flickr auch.
Ja, aber Flickr ist halt, ja, ich sag dir mal, was dieses Glass tut.
Okay.
Also zum einen, sie sind independent, sie haben kein Venture Capital, das ist bei Flickr genauso, sie haben kein Outside Funding, das Produkt wird über Abos finanziert.
Mhm.
Keine Werbung, chronologische Timeline, großen Farbraum, das heißt P3, das ist eben dieser Apple-Farbraum, der da mittlerweile auf den ganzen Displays läuft, also sieht gut aus, das Zeug, wenig Kompression, du kannst die Sachen scheren nach draußen. Also auf eine Webpage, nach Twitter, was weiß ich. Sie haben ein gutes Blocking- und Reporting-System. Also hier kein Hass auf unserer Plattform.
Ja.
Ein klares Regelwerk, Clear Code of Conduct, No Tracking. Und du kannst jederzeit deine kompletten Daten, deine Bilder runterladen. Kannst sagen, ich gehe jetzt. So, was du dafür bekommst, ist eine jetzt gerade im Wachstum befindliche Photosharing-App, die so ein paar Sachen macht, die ich gut finde. Das eine ist, du hast keinen Like-Button.
Mhm.
Ja, also dieses faule, ich drücke hier drauf und gut ist, geht da nicht. Sondern wenn du ein Foto gut findest, dann musst du dich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und dann vielleicht auch kommentieren.
Ja.
Weil das geht. Du hast eine sehr einfaches Interface. Also das ist wirklich, da geht's um Fotografieren und nichts anderes. Und vor allem geht's nicht darum, hier möglichst viele Follower anzuhäufen und irgendwie Sachen zu bewerben. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser Plattform.
Geht Sharing? Also kann ich Bilder von anderen in meine Timeline holen? Also sagen hier, also so wie bei Twitter letztlich, retweeten?
Nee, kannst du nicht. Auch das ist ein Mechanismus, der nicht drin ist. Vielleicht kommt der noch, weiß ich nicht. Die sind noch relativ frisch, wie gesagt.
Mhm.
Aber letztendlich hast du bei den Bildern halt, du hast einen Titel, du hast eine Beschreibung, du hast EXIF-Daten und du hast einen Kommentarstream pro Bild.
Jetzt habe ich versucht, ich habe die gerade runtergeladen, während du erzählt hast.
Ja, und du brauchst eine Invitation im Moment.
Brauchst
im Augenblick tatsächlich noch eine Invitation. Ich habe so das Gefühl, nach allem, was ich da sehe, das ist nicht, um jetzt irgendwie das Ding künstlich hochzuhypen, so von wegen, hier kommst du nicht rein, ohne am Türsteher vorbeizukommen, sondern die wachsen jetzt einfach mal einigermaßen organisch mit ihrer Plattform.
Okay.
Dass das nicht zu schnell geht. Ja, und die kostet tatsächlich Geld. Also im aktuell kostet sie um die 30 Euro im Jahr. Das sind dann 2,50 Euro, 2,60 im Monat.
Das ist jetzt, 2,60 im Monat ist jetzt nix, ne? Das ist ein Kaffee. Aber für eine App, die Dinge macht, die andere Apps halt auch machen, finde ich das ein bisschen sportlich, ehrlich gesagt.
Ja, kann sein. Das ist also, ja dann persönliche Präferenz. Ja. Für mich ist eher der Gedankengang gewesen, interessant. Die machen was irgendwie tatsächlich die Sache auf Fotografie reduziert und nicht auf den ganzen Werbeklimbim drumherum. Mhm. Sie behandeln das sehr pur. Also die sind sehr pur, würde ich sagen.
Mhm.
Und ich will denen zumindest eine Chance geben und deshalb habe ich da mal diese 30 Euro reingeworfen für ein Jahr und am Ende des Jahres gucken wir nochmal. Das ist so mein Gedankengang an der Stelle. Also im Moment finde ich es ganz nett.
Ich bin Nummer 249 in der Liste.
Ja, dann ist es okay, dann bist du, ich sag mal, in einer Woche oder so wahrscheinlich drin. Ich hatte hier Einladungen, die habe ich aber schon weg.
Pfui.
Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, das ist, wie gesagt, also nochmal, nur iOS, die ganzen Androiden müssen wahrscheinlich noch warten. Wobei es relativ Apple-lastig ist im Moment, weil du kannst auch nur per Apple Login da rein. Ja, ne? Also ja. dieses, wie heißt das? Also Login with Apple.
Ja.
Und dann hast du ja da deine E-Mail-Adresse versteckt und Apple so weiter.
Genau. Ja, genau.
Ja. Ich gebe dem Ding nicht mehr als eine 50-50 Chance, dass es überlebt.
Ja, klar.
Aber ich habe genügend solche Sachen kommen und gehen sehen, aber die scheinen aus meinem Gefühl so die eine oder andere Sache
ein doch auch
bisschen
mal,
richtig zu machen.
Es gab doch auch mal irgendwie so eine App, die an Hipstamatic angedockt hatte. Wie hieß die denn nochmal?
Kann
also,
sein.
Hat das an Hipstamatic angedockt? Ich glaube, es hat noch nicht mal an Hipstamatic angedockt. Das war aber auch so ein Ding, also praktisch wie Instagram. Nur halt auch ohne Werbung und gegen Gebühr. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Scheint sich auch nicht durchgesetzt zu haben, von daher, ja.
Tja.
Ja, na, ich guck's mir mal an, wenn's kommt, genau.
Ja. Und wenn, ja, ich glaube, du kannst das auch irgendwie 14 Tage testen, ohne Zahlen. Also.
Ja, ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich gebe dir jetzt mal diese 30 Euro oder 32 oder wie viel es ist, ich gebe dir jetzt mal diese 32 Euro, damit du überhaupt mal das erste Jahr überlebst. Vielleicht wird's ja noch geil, ich muss es ja nicht verlängern.
Vor
allen Dingen, wenn ich meine Daten runterladen kann hinterher, dann ist das ist alles, finde ich, alles völlig in Ordnung.
Korrekt. Also das ist so. Und ich finde, nach allem, was ich da bisher gesehen habe, an Leuten und an Bildern vor allem, dass die Qualität sehr hoch ist. Dass die Leute da tatsächlich gute Sachen reintun,
klar,
weil es um Fotografie geht und nicht darum, irgendwie deine letzte Pizza zu zeigen
So. Ja klar, das ist auf einmal, ist dann wahrscheinlich so ein bisschen wie Analogfotografie, wo du dir auch überlegst, ja, mache ich das Foto jetzt oder mache ich es nicht, weil der Film ist bald voll. Ne?
Also sehr selektives Scheren, und ich habe mir dann selber auch zur Aufgabe gestellt, hier, jetzt kommt der Link zur Leichtigkeit wegen Pandemie. Ich habe mir selber so ein bisschen die Maßgabe gegeben, da auch hauptsächlich iPhone-Bilder reinzupacken.
Ja.
Also Fotos, die ich mit dem Smartphone gemacht habe. Ich habe ein paar, in Anführungszeichen, Profi-Fotos zwischendrin, die ich mit an tollen Orten, mit dicken Linsen und so weiter gemacht habe. Aber die stechen da komplett raus. Die passen da fast nicht rein, so nach meinem Gefühl. Aber es ist schön. Also es sind viele Leute, die interessante Sachen machen, kompositorisch und so weiter.
Jetzt habe ich gerade gedacht, wir fahren, wo ich analog fotografiere, wir fahren in einer Woche in die Schweiz. Ich glaube, ich nehme einfach meine Vogtländer mit.
Warum nicht? Klar.
Was für einen Farbfilm will ich denn eigentlich mal benutzen?
Ich hätte hier ein paar schöne abgelaufene Konica-Filme. Ich könnte dir mal irgendwie eine Handvoll schicken.
Ja, aber die sind ja dann abgelaufen. Ich wollte schon ganz normale Fotos machen.
Nein, dann hast du geile Farbverschiebungen, die du nicht richtig, also die sind gut. Machen tolle Fotos.
Ja, schick mal. Vielleicht
farblich interessant.
Vielleicht kommt's ja. Aber was ist denn, was nimmt man denn heutzutage? Früher habe ich irgendwie Fuji, weiß nicht wie er hieß, 400 ASA gekauft. Was kauft man denn da heutzutage eigentlich?
Ich mache gerade mal fotoimpex.de auf. Der ist ja bei dir um die Ecke.
Ja.
Und da klicke ich erstmal auf Filme und dann haben wir Kleinbildfilme. Nee, die Vogtländer ist eine Kleinbild, oder?
Das ist eine Kleinbild, ja.
Okay. Dann haben wir Kleinbildfilme, dann filtern wir die noch nach Filmtyp Farbnegativ. So. Also auch da gibt's gerade ja eine ganze Menge Zeug hier. Zeug, was ich noch nicht mehr ich kenne. Doublefilm Apollo 135.
Double, das klingt niederländisch, das ist lustig.
Double Film Bubblegum 135.
Ach, du Daily Schande.
Color, Jelly, also das scheint eine ganze Reihe zu sein. Dann hast du natürlich tatsächlich die Fuji Color, Fuji Pro, Kodak Color, Kodak Gold, klassischen Kodak Gold, der macht ordentliche gute Farben. Also ja. Das ist ein Klassiker, aber der ist eigentlich, da machst du nichts falsch.
Was hat der für eine Empfindlichkeit?
Gibt's hier mit 200. Oder du nimmst dir tatsächlich mal ein bisschen teurer, aber so ein Portra 400.
Portra 400?
Ja, der ist sehr neutral, aber gerne von Profis verwendet. Oh, kostet aber dann auch 12 Euro der Film.
Oh ja, ui.
Film ist nicht mehr billig.
Ja.
Wobei Kodak Gold 7 Euro.
Oh, die gibt es auch als 800er, das ist interessant.
Ah, der Gold.
Der Portra, den Portra gibt es als 800er.
Kein Lagerfass, kein Lagerbestand. Hm. Die warten auf Lieferungen. Ja, aber das sind so die Klassiker und dann hast du halt unglaublich viele. Die Kono-Filme, das sind zum Teil Filme, die für andere Zwecke gemacht wurden und dann umgelabelt sind. Mhm. Hast du, also da hast du relativ, es gab zum Beispiel früher mal von Rollei gab es einen Film, der eigentlich für Geschwindigkeitskameras, Blitzen,
ja,
gemacht wurde. Und der wurde dann später als Film in den Verkauf gegeben. Also die gleiche Emulsion auf dem gleichen Material, weil die mit den Kontrasten interessant umgegangen ist. Also hast da teilweise Mehrfachverwendung. Oh. Revolog Tesla i1.
Boah, das ist alles. Das ist jetzt, da krieg
das
ich
ist
jetzt,
so Hipster-Film. Das ist ein Hipster.
Da kriege ich jetzt auch vor allen Dingen kriege ich da jetzt ein Problem, weil nämlich früher, also bevor du mich versaut hast, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie empfindlich ist der Film, den ich da einlege. Also was, ne, bin ich irgendwie im sonnigen Süden und tagsüber unterwegs oder sind die Lichtverhältnisse eher etwas mau? Also ne, nehme ich einen 200er, einen 400er, einen 800er. Das war immer so meine Range. Und dann habe ich halt immer wahrscheinlich, ich habe meistens einen Fuji gekauft, weil kantig und war schön grün oder so. Mhm. Und jetzt hast du mich versaut. Jetzt fange ich an, mir Gedanken darüber zu machen. Was macht denn der mit den Farben? Weißt du so, also das ist, ja, naja.
The more you know.
Ich hasse dich.
The more you know. Ja, du kannst, genau. Geh doch einfach hier alte Schönhauser Straße Fotoimpex Laden und geh da rein und sag hier, ich war in Urlaub, ich brauche Film.
Ja, aber dann machen die das Gleiche mit mir wie du. Wie körnig soll denn die Kupplung sein? Nee.
Die machen das nach Alter. Die gucken dich an und sagen, ja, Kodak, ist okay. Die Hipster, die jungen Hipster, die brauchen dann so einen Kono-Film und so weiter. Jetzt habe ich dich beleidigt.
Ich gucke auch mal, vielleicht habe ich irgendwo in der Schublade auch noch eine Quicksnap liegen.
Genau, mit Plastiklinse. Genau. Ist doch super, ist doch gut. Holger.
Ja.
Ich drücke hier mal auf den Knopf.
Oh Gott, kommt jetzt wieder das mit dem Video?
Genau, jetzt kommt das mit dem Video. Jetzt machen wir wieder Bilder angucken, weil wir machen das ja immer so, dass wir den Anguckteil auf Video mitschneiden und dann findet man unten in der Beschreibung, in den Shownotes, einen Link dahin. Und umgekehrt, wer das jetzt auf Video sieht, soll bitte wissen, dass da noch ein Teil davor ist, der sehr lustig ist übrigens. Und hinterher auch nochmal ein Teil, wo wir eigentlich nur reden und da die Bilder nicht zeigen. Also alle, die Video gucken, Podcast hören und alle, die Podcast hören, Video gucken.
Das heißt, ab jetzt ist Fremdsteuerung bei mir. Weil du mir deinen Bildschirm präsentierst. Na gut.
Ja, hat aber bisher funktioniert. Du musst jetzt einfach auf die Hände sitzen, dann ist das okay.
Genau, ich lehne mich einfach zurück.
Naja, ich mache jetzt aber hier keinen Monolog. Also das machen wir schon gemeinsam. Nee, es geht diesmal, ich habe Folgendes gemacht im Rahmen dieser Radiosendung, wo ich einmal die Woche da in USA im Radio bin. Da schauen wir auch immer Bilder. Mhm. Und da habe ich so eine ganze Reihe an Fotogalerien bei Flickr eingerichtet. Also Flickr, unsere Lieblingsplattform. Und die haben so ein Feature, da kannst du Bilder anderer Menschen reinwerfen in so Galerien. Das ist wie ein Album, nur halt nicht von deinen Bildern, sondern von fremden Bildern. Und da habe ich schon seit jetzt über einem Jahr immer wieder irgendein Thema beackert und da eben so kleine Galerien gebastelt mit Sachen, die ich interessant fand oder die zur Diskussion anregen. Und ich dachte mir so, das könnte man doch hier auch nochmal wiederverwerten, weil die Galerien stehen, die sind da und deshalb würde ich jetzt einfach gerne in dieser und auch in folgenden Sendungen jeweils nochmals auf so einen Aspekt der Fotografie eingehen und eben dabei auch Bilder gucken.
Ein Aspekt der Fotografie, also praktisch da anfangen, wo wir noch mal anfangen, wo wir schon mal angefangen haben, sozusagen.
Ja, aber mit Visuals dazu. Ja, wir haben cool. Das am Anfang ja tatsächlich alles nur besprochen, aber jetzt
abstrakt war es, ja.
Jetzt ist es plötzlich dank Pandemie und allem möglichen einfacher, auch Video zu machen, weil ich habe es jetzt gelernt und dann ist das, glaube ich. Ja, schauen wir nochmal.
Schauen wir nochmal.
Und zwar möchte ich heute mal über Schatten reden.
Schatten, geile Sache. Schatten. Geile mit Sache, dir, Angstgegner, ja.
Mit dir über Schatten reden. Also Schatten im Sinne von, ja, was macht der Schatten? Oder der was Schatten? Ist überhaupt ein Schatten? Ein Schatten ist eine, wie heißt das hier? Ich glaube, Wikipedia sagt, a dark area or shape produced by a body between rays of light and a surface.
Ja.
Ja, also wirft ein Schatten, da muss also auf der einen Seite Licht sein und auf der anderen Seite irgendwas, wo der Schatten drauf fällt.
Schatten ist schon immer so ein Ding und ich habe das Gefühl, als hätte ich das damals in der Schattensendung auch schon gesagt, falls wir überhaupt eine gemacht haben, ich sehe Schatten nicht. Ich mach, weißt du, ich habe so, bist dann irgendwie irgendwo in Italien, fotografierst so einen Laubengang mit einem tollen Schattenwurf und hinterher merke ich, oh, das ist ja ein geiler Schattenwurf. Aber es gelingt mir bis heute nicht, Schatten zu sehen, bevor ich das Foto mache. Oder Schatten als Fotogelegenheit zu erkennen. Ganz witzig.
Ja, und eben nicht nur die Schatten, sondern ich finde ja ganz, ganz konkret, also bei diesem Bild hier zum Beispiel, das hat übrigens Moni gemacht, oft, und das ist mir früher passiert, und da habe ich mich echt hart trainieren müssen, oft habe ich so Schatten einfach weggeschnitten.
Aha.
Also ich habe die Schatten nicht als Teil des Subjekts wahrgenommen.
Ja.
Und wenn du die natürlich als Teil des Subjekts wahrnimmst oder als Teil des Motivs wahrnimmst, dann kannst du entsprechend komponieren. Und ja. In diesem Fall hast du halt hier einen Mann mit seinem Esel und der wirft einen recht, recht starken Schatten, weil er von hinten beleuchtet wird von der Sonne.
Ja.
Und das ist Teil der Komposition und
ich hat einen schönen Satz Foto, bekommen. Ich hätte dieses Foto ungefähr auch so gemacht mit der Motivation, ach, der Typ mit dem Esel sieht ja lustig aus. Ich hätte den Schatten nicht gesehen. Das ist ja schrecklich.
Und deshalb schauen wir jetzt Bilder an, weil dann lernt man das vielleicht mal. Also hier ist eins mit ein paar Menschen, die irgendwo im Schnee unterwegs sind mit Skiern und so. Auch hier sind die Schatten wichtig. Also der beim Rechten ist ein bisschen angeschnitten, aber die anderen beiden, die sitzen gut.
Ja.
Die haben da so einen Platz. Übrigens auch hübsch, ne? Wie die Schatten so alle im unterschiedlichen Winkel laufen.
Das macht mich nervös, ja.
Das ist ja einer der großen Punkte der Verschwörungstheoretiker gegen die Mondlandung, weil die Schatten in unterschiedliche Richtungen gehen, müssen da unterschiedliche Lichtquellen gewesen sein.
Ja, dann ist das da bei dem Bild genauso. Ja,
genau, das ist gefaked.
Genau. Gehen die in unterschiedliche Richtungen? Linse? Nee, woran liegt das eigentlich?
Nee, das ist Perspektive. Der hat eine Weitwinkellinse drauf und dann werden die ganzen Perspektivlinien halt überstrahlt quasi, überstärkt. Überstärkt, ich habe ein neues Wort erfunden.
Überstärkte Perspektivlinien, so heißt die Sendung, komm.
Sehr schön. Was du natürlich mit Schatten auch machen kannst, ist, du kannst ihn als Mittel zum Zweck verwenden. Also hier finde ich zum Beispiel ein wunderschönes Bild, da hat jemand drei Gabeln von oben auf ein weißes Blatt Papier laufen lassen. Naja, und dann hast du eben diese langen Schatten, die dann ein flaches Licht mit den Zinken macht.
Ja, da hätte ich lange überlegen müssen, was das überhaupt ist, aber ja.
Ist doch sagenhaft.
Ja.
Also in sich wieder irgendwie ganz interessant, da werden ganz neue Formen geschaffen und unten ist das Bild links unten, wo die Schatten enden da oder wo die Schatten abgeschnitten sind, endet's aber schön.
Ja.
Weil da quasi die Lichtzipfel noch im Bild sind.
Aha.
Also das hat dann einen schönen, tollen Abschluss. Mag das total gerne.
Ja, weil so die Zeug da so unten auslaufen ins Schwarze sozusagen.
Genau. Mhm. Schatten. Dann haben wir schon mal drüber geredet, was macht denn eigentlich Licht mit den Schatten? Ja, und dann kommt man wieder auf den Punkt, verschieden große Lichtquellen machen verschieden harte Schatten.
Mhm.
Und je größer die Lichtquelle ist, desto softer, desto weicher ist der Schatten. Hier bei einer Blume, da hast du überhaupt keinen Schatten eigentlich. Weil wahrscheinlich die Lichtquelle oben eine Wolkendecke ist zum Beispiel.
Naja, aber wenn du, ach so, eine Wolkendecke. Klar, wenn die Sonne draußen ist, dann ist die Lichtquelle vergleichsweise klein. Also, ja.
Also wenn die Sonne allein am Himmel steht, dann hast du eine punktförmige Lichtquelle, weil die Sonne ist am ausgestreckten Arm, die ist so groß wie am ausgestreckten Arm eine Erbse zwischen deinen Fingern. Und wenn du eine große Lichtquelle hast, lass mal hier nochmal, oder eine größere Lichtquelle hast, hier zum Beispiel so eine Blumengeschichte auf einem Tisch.
Stillleben nennt man Stillleben.
Stimmt. Und bei diesem Stillleben hast du halt ein Fenster als Lichtquelle.
Ja.
Das ist nicht ganz super groß, aber auch nicht ganz klein. Und jetzt siehst du an dem Schatten halt, ja, das ist ein weicher Schatten mit einer weichen Kante. Im Gegensatz zu einem harten Shot mit einer harten Kante. Und
ja, der hier nochmal.
Halt, ne? Ja. Aha. Oder hier Babyfoto und da ist überhaupt keine Lichtquelle quasi. Das ist alles irgendwie im Schatten, alles ganz weich. Passt ja zum Motiv hier. So ein kleines, weiches Baby.
Aha.
Das, je nachdem, wo du bist in der Landschaft, hast du natürlich entsprechende Schattenwürfe. Also hier zum Beispiel aus Spitzbergen, da ist das Licht fast immer so. Da hast du irgendwelche komischen Wolken, die ganz weiches, interessantes Licht machen, was trotzdem Lichtflecken hat. Aber es ist trotzdem noch diffus, weil es nie ganz klar ist, sondern auch in den Wolkenlöchern immer noch so relativ viele Eiskristalle unterwegs sind, die das alles noch brechen. Das gibt's nirgends, habe ich noch nirgendwo anders auf der Welt erlebt, so ein Licht.
Na, und dazu halt auch die Zerklüftung der Landschaft, in dem Fall halt dieses Eisbergs oder Schneebergs.
Was das auch unterstützt.
Genau, ne? was das unterstützt, was das Ganze auch viel, wie soll ich sagen, geheimnisvoller macht, weil du ja auch wirklich erstmal mehrere Schatten und Lichtflecken du dir angucken musst, um überhaupt rauszufinden, wie ist diese Landschaft denn eigentlich gebaut? Also richtig, der flüchtige Blick macht ja nur, da ist irgendwie, da ist recht, warte mal, von wo kommt denn überhaupt Licht, wo ist denn die Kante und wo nicht, ja.
Also Licht hat immer eine Richtung und in diesem Fall, dann muss natürlich der Gegenspieler auch da sein, in diesem Fall die Flächen, auf denen der Schatten landet und je nach Winkel, Richtung und Beschaffenheit dieser Flächen kriegst du halt unterschiedliche Ergebnisse. Und das hier gibt halt diese weichen, interessanten Verläufe. Also Spitzbergen ist abgefahren, was das Licht angeht. Dann hast du im Gegensatz dazu, hast du dann zum Beispiel Atlantikküste, Irland. Hast du Licht, was auch aus Wolken mit Löchern gemacht wird. Also da hast du Wolken mit Löchern und die sind aber so hartkantig oft. Das heißt, du hast dann einfach sowas wie das hier, ne? So Licht, was durch einen Baum scheint, nur Kokolores. In groß. Der Kokolores, genau, das hatten wir schon mal.
Gerade ist mein Glass Invitation, also mein Freischaltcode gekommen. Das ist doch schon mal schön.
Das geht doch schnell. Na, guck mal, ob Holgi noch frei ist.
Ach, da gibt's Usernamen. Ach, guck.
Ich bin Chris Marquardt.
Doch. Ah ja, das ist ja ein Ding, ja.
Ja, also du hast da, also unterschiedliche Ecken dieser Welt machen unterschiedliches Licht und damit auch unterschiedliche Schatten. Was ich auch interessant finde, sind dann Schatten, so Pflanzenschatten. Also in diesem Fall brauchst du harte Sonne, das sind so Grashalme, die sich selbst beschatten und dann hast du quasi A, die Grashalme und B, nochmal die Grashalme, aber als Schatten drauf, finde ich toll.
Ja.
Mag ich total gern.
Da muss man aber auch lange suchen, um zu gucken, wo das Licht herkommt. Naja, von rechts, ne? Ja.
Von rechts hinten quasi. Also das ist eher so ein durchgeleuchtetes Ding, wie das hier zum Beispiel auch, ne? Ein Blatt und dann hast du von hinten die Sonne und da werden andere Blätter, werfen ihren Schatten drauf und letztendlich bekommst du da halt so eine durchsichtige Sache, die gar nicht durchsichtig ist. Also die Fläche, da ist quasi das Blatt vorne, ist quasi eine Leinwand, auf die von hinten projiziert wird. Finde ich schön, solche Bilder.
Ist das was? Ach ja, klar, ich war gerade verkehrt rum. Ja, alles gut.
Das ist eine Rückprojektion, ist das.
Ja, genau, Rückprojektion, so heißt das Wort.
Genau, hier ist nochmal eins, also.
Genau.
Finde ich sagen.
Gab früher Fernseher, ne? Wenn man vor 20 Jahren riesige Fernseher in seiner Wohnung stehen hatte, waren das meistens Rückprojektoren, ja.
Mit wenig Kontrast.
Genau. So ein Schwamm.
Genau. Hatte ich nie, wollte ich immer und dann war ich doch ganz froh, irgendwie sowas nicht bekommen zu haben. Lass mal schauen, was wir hier noch haben. Ja, hier ist nochmal ein Beispiel für Schatten als Teil der Komposition, das sind irgendwie zwei Bäumchen, die da aus einer Schneewüste rausgucken.
Sehr geil.
Du hast eine super Leinwand, auf die projiziert wird und dann hast du harte Sonne draußen und dann hast du deren Schatten, die einfach Teil der Komposition sind.
Ja,
wirklich super. Schön. Lustig ist es, wenn Schatten um die Ecke gehen. In diesem Fall sehen wir irgendein Wohnmobil oder einen Wohnwagen und der ist hinten so rund.
Ja.
Und
Airstream,
dann hast du genau sowas in die Art und dann hast du einen Schatten von einem Menschen, der da auf diese Rundung fällt und damit natürlich verzerrt wird. Das ist wie so ein Zerrspiegel. Was aber auch interessant ist, ist, dass jetzt dieser Schatten, weil er dunkel ist, plötzlich einen Kontrast bietet zu der Reflexion, die da in dieser polierten Oberfläche stattfindet.
Ja, ach, da ist ja noch eine Reflexion.
Und diese Reflexion in dem Schatten, die siehst du, die ist auch oben da, wo es hell ist, aber da siehst du sie
nicht. Ich wollte gerade sagen, man sieht die nur wegen des Schattens, genau, ja, cool. Ach, cool.
Also da hat der Schatten so eine Doppelfunktion, das einmal Schatten zu sein und lustig auszusehen, weil der verzerrt natürlich den Kopf da.
Ich hätte es, vor allen Dingen hätte ich das nicht gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Also im Kopf oben, also am Hinterkopf, dass da was ist, ist mir aufgefallen, aber du siehst ja sogar unten noch das Auto, das gegenübersteht.
Und ich würde mal behaupten, dass das da oben in dem Hinterkopf die Reflexion vielleicht sogar der eigentliche Kopf ist von der Person, die da.
Ah, geht. Ja.
Also ist so ein bisschen so ein Suchbild, so ein Entdeckerbild. Mag ich gerne.
Ja.
Und dann Schatten machen auch viel Abstraktion. Hier ist ein Foto von Stühlen, komischen, wie nennt man solche Stühle?
Wie nennt man so Butterfly Korbsesselartige Dinger?
Korbsessel aus Plaste, aus buntem Plaste in irgendwelchen Metallrahmen also so 60er Jahre Gefühl.
Ja.
Und die machen einfach geile Schatten und das ist so eine schöne Sammlung an lustigen Formen und Schatten und Farben.
Hm.
Ja, das war es eigentlich schon so kurz zum Thema Schatten. Der Holger verlinkt das natürlich.
Natürlich.
Machst du doch. Ich verlinke dir dann mal hier den Link zur Galerie, dann kannst du das reinnehmen.
Super.
Und jetzt würde ich Bilder gucken gehen,
wenn wir schon mal dabei sind, genau.
Die Vrindt-Bilderschau, übrigens auf...
Warte mal, ich muss jetzt mal erstmal dein Browserfenster zumachen, sonst werde ich wahnsinnig.
Nee, das lässt du offen. Da kommt doch jetzt die Bilderschau noch
drin. Ach so, ich habe die auch bei mir, die Bilder. Dann kann ich guck bei mir mit.
Kannst du auch machen.
Ja, das ist sonst das alles.
Ist alles gut. diesmal habe ich wieder, wie immer, drei Bilder ausgesucht aus den Bildern, die ihr hier reingeworfen habt. Macht das bitte weiter.
Ja, sonst setzt's was.
Sonst setzt's was und dann hören wir hier auf. Und das erste Bild ist von Jannes Rösel.
Mhm.
Heißt Security Control.
Sicherheitskontrolle für alle Abflüge. Flughafen, ein Terminalgebäude vom Flughafen in der Nacht. Terminal C. Beleuchtetes Terminalgebäude und zwei Typen mit Rollkoffern laufen schwarz sozusagen vor dem Gebäude vorbei.
Genau, so klassische Silhouetten vor dem Gebäude. Du erkennst nicht, wer es ist und was es ist, aber die haben einen Rollkoffer und gehen da gehen auf einem nassen Asphalt irgendwie dahin.
Ist ja sowieso immer das Beste. Nasser Asphalt, nasser Boden, immer geil, selbst drin.
Was ich interessant finde, ist, du hast jetzt das ist eine interessante Kombi vorne, das ist jetzt nicht so deutlich hier, aber du hast den Schatten von den beiden, also die werfen nach vorne den Schatten, weil dahinter das Licht ist. Aber du hast auch die Reflexion da vorne. Also hast du eine Kombi aus Schatten und Reflexion, weil das natürlich vorne spiegelt, weil da was nass ist.
Ja.
Das finde ich ganz schön. Und überhaupt finde ich
die... Darum sieht das gut aus. Also, ja.
Naja, der klassische Wetdown im Film, ne?
Erzähle ich dann an der Stelle immer, dass ich, als wir Hinter Gittern gemacht haben, das war so eine Frauenknast-Serie für RTL, hat irgendwann der DOP einen Wetdown im Flur innen. Also das war
erzählt,
wirklich
ja.
Innenflur Nacht und in der Anforderung stand Wetdown. Das fand ich irgendwie, habe ich auch gedacht,
voll toll.
Bist du bekloppt? Und dann haben wir einen Wetdown gemacht und das war so ein Fliesenboden, so ein genarbter Fliesenboden. Also nicht genarbt, sondern so genoppte, also weißt du, jetzt wie dieser PVC-Noppenboden, den man kennt, aber sowas halt als Fliese im Grunde.
Ja.
Und da ein Wetdown drauf, das sah so unfassbar geil aus. Also
völlig sinnbefreit.
Völlig sinnbefreit, aber absolut, absolut sexy, ja.
Wahnsinn. Ja, was ich lustig finde bei dem Bild ist, dass die zwei Kerze da vorne gehen, hinten nochmal neu aufgeführt oder nochmal wieder angeführt werden, nämlich da sind diese zwei Schautafeln, eine an der Wand, eine über dem Terminal, und da sind quasi Menschen mit Koffern in dieser, also aus Piktogramme.
Ja.
Und vorne die zwei, die dann so von der Haltung ähnlich wie die zwei anderen da quasi gehen. Was jetzt noch gefehlt hätte, wäre, dass das rechts oben dieses Piktogramm auch noch in die andere Richtung zeigen würde.
Und dann beide einen Rollkoffer haben.
Ne? Richtig, ja.
Aber dann wär's wahrscheinlich schon ein bisschen kitschig.
Und ob der Janis Rösel das so gewollt hat oder nicht, weiß ich nicht, aber ich sag mal ja, wahrscheinlich war es Absicht, weil das ist einfach zu gut. Hat Humor.
Absolut.
Ne? Ist gut. Übrigens, bei Silhouettenfotos ist es immer relativ wichtig, dass man eine gute Trennung zwischen Hintergrund und Vordergrund hat. In diesem Fall siehst du das vor allem an den Beinen des linken Menschen. Weil der Rollkoffer von dem anderen sich da gerade noch so abhebt. Da ist noch so eine,
sonst hättest du da unten einen so einen Monolithen, ne? Dann würde halt sein Oberkörper irgendwo rauswachsen.
Ja, dann hätte der halt einen Klumpfuß, ne?
Genau.
Also, das finde ich immer noch wichtig bei Silhouettenbildern, dass man diese Trennung gut macht zwischen Vorder- und Hintergrund.
Mhm.
Zweites Bild ist von, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, ist egal. Ist auf jeden Fall ein tolles, schönes Bild, was ganz mit dem aufgeräumten Leeren spielt. Ne? Wir haben hier ein Meer und einen Himmel, und dann haben wir ein kleines Segelboot, was da einsam und alleine, das letzte Segelboot auf dieser Welt quasi. Ja. Segelt da so dahin, und der Himmel reißt auf, und wir haben so ein Halleluja-Licht.
Ne? Aber
so
nicht auf dem Segelboot, sondern hinter dem Segelboot auf dem Meer.
Richtig. Aber immer noch gerade so an der Kante, dass das dem Segelboot noch ein bisschen Helligkeit hinterm Segel gibt. Das ist auch wieder Silhouette übrigens.
Das Bild ist übrigens von Christian und heißt Auf dem Genfer See.
Ah, sehr schön. Und ich finde es irgendwie, also es hat ganz viel, man nennt das negativen Raum, also den Bereich des Bildes, der nicht irgendwie das Motiv ist.
Ich muss die ganze Zeit feixen, weil das ist so, immer wenn ich irgendwo am Meer oder sonst was bin, mache ich genau dieses Foto und erzeuge negativen Raum. Also ich bin der Meister des Negativen. Du siehst bei mir auf den Fotos die Segelboote nie. Das ist wirklich immer so, oh, das sieht geil aus. Da hinten geht die Sonne unter und das Boot fährt gerade vor der Sonne vorbei. Klick, nichts zu erkennen.
Und woran liegt das?
Ich habe nicht die Leistung, wahrscheinlich bin ich viel zu weitwinklig dafür.
Ach so.
Mein Auge guckt
wahrscheinlich.
Da. Aber es ist sehr schön, ich kann da immer sehr schön drüber feixen, ja.
Ja, da habe ich kürzlich übrigens da habe ich mich kürzlich ein bisschen geärgert, keine andere Kamera als das iPhone dabei gehabt zu haben, ja. Weil wir hatten ja ein bisschen Spaziergang gemacht, so über die Felder hier bei uns, und dann kamen wir an einem Feld vorbei, frisch abgeerntet, und da standen, am Schluss haben wir gezählt, 16 Storchen drauf. Störche. 16 Stück. Und die waren aber trotzdem weit genug weg, dass das iPhone sie mit Digitalzoom so als Störche gerade noch so erkennbar
Störche abgebildet im negativen hat. Raum.
Ja.
Oder andersrum, negativer Raum mit Storch.
Mit Storchenfamilie. Aber das hier macht das gut, ne? Das
ja, ist, super. Also,
das ist auch das, ich vermute mal wahrscheinlich, wenn das Genfer See ist, dann hast du links und rechts von dem Bild wahrscheinlich genau außerhalb der Bildkante schon wieder andere Boote und das ist so eine, oder er hat welche rausgeklont, das kann natürlich auch sein. Aber das ist hier so ein, ja, so, weiß nicht.
Sehr viel Ruhe halt, ja.
Ruhe, genau, Zahnarztwartezimmer, sage ich da immer.
Ja, aber die beim Zahnarztwartezimmer, die sind irgendwie kitschiger.
Nee, das war jetzt auch nicht böse gemeint, sondern eher, das ist so beruhigend, das würde ich da aufhängen, weil die Leute dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen relaxter sind.
Ja.
Ja, und?
Und?
Last but not least.
Oh, das ist Schatten.
Das ist Schatten pur. Das ist, das ist sogenanntes Low-Key. Was sehen wir? Wir sehen, also erstmal Manuel Generich hat das gemacht, nennt es Curves. Es ist eine Canon T90.
eine Spiegelreflexkamera im Dunkeln von vorne fotografiert.
Ja. Von vorne fotografiert, aber das Licht kommt ganz spärlich von hinten und beleuchtet wirklich nur ein paar Details. Oben den Spiegel, den Prismenkasten oben, ein bisschen was an der Seite und dann vorne am Objektiv, da ist auch scharf gestellt, nochmal so den Rand, wo diese Gumminoppen zum Fokussieren
Griffzähnchen,
sind.
Griffzähnchen, ja.
Ein Griffzähnchen, das ist
wie, ein schönes Wie Wort. Macht man das? Also wie macht man so ein Foto, wenn das Licht von hinten kommt? Also wie belichtet man das sinnvoll? 250stel, ISO 800.
Also es ist so belichtet, dass die Griffzähnchen, wie du sie nennst, ordentlich belichtet sind.
Ja.
Das heißt, theoretisch kannst du eigentlich auf die Griffzähnchen belichten. Okay. Wenn du das mit Automatik machst, dann fällt es auf die Schnauze. Matsche,
genau, ja.
Dann sieht die Kamera sehr viel dunkel und dann zieht sie es hoch. Das ist manuelle Belichtung.
Ja.
Wahrscheinlich mit einem Spot Fokus, einem Spotmeter auf die Griffzähnchen oder so. Und mit Sicherheit dann auch hinterher noch mal ein bisschen nachbearbeitet und den dunklen Teil dann noch mal ein bisschen weiter runtergezogen, dass der richtig absäuft. Und das ist Low-Key, wo quasi Formen von etwas durch Lichtkanten betont oder gezeigt werden, aber auch nicht viel mehr. Ne? Und das ist ein super Beispiel dafür. Sehr, sehr reduziert. Mag ich total gern.
Ja. Macht man sowas in einem Studio oder in einem, was weiß ich, wie gearteten Kasten, der alles von der Seite abschirmt an Licht?
Musst du nicht. Also es hilft, das im Dunkeln zu machen, aber das ist hinterher nicht so im dunklen Zimmer gemacht, wie es aussieht. Da reicht ein relativ dunkler Hintergrund und eine punktförmige Lichtquelle. Dann ziehst du einen Vorhang vor, dass das Fenster da nicht noch irgendwie Licht rein verschmutzt sozusagen. Und dann ist es... Und dann machst du es über die Belichtung. Bisschen üben, bisschen spielen. Das ist aber so eine Spielwiese, manuelle Belichtung.
Belichtung. Manuelle Belichtung ist natürlich auch ein sehr schöner Sendungstitel.
Ja. Naja, das ist Running Gag bei Happy Shooting. Und ich sag den aus Versehen mittlerweile.
Ja, das genau. L statt N. Nee, N statt L. Wir hatten mal so ein, kennst du Pension Schöller?
Nee.
So ein Schwank in drei Akten. Wird gerne in Boulevardtheatern gespielt, gibt's auch als Filme, also ist mehrfach verfilmt worden. Und unser Lieblingsfilm damals, Anfang der 90er, was ich Zivildienst gemacht habe, war die Version mit Boy Gobert. Und da hat Boy Gobert den Sohn gespielt, der unbedingt Schauspieler werden wollte, aber der kein L aussprechen konnte und darum immer N gesagt hat. Er wollte also Schauspieler werden. Und dann haben sie es natürlich komplett übertrieben und ihn nur Sachen mit L reden lassen.
Klar.
Wenn er seinen Sprachfehner nicht in den Griff bekommt, dann werde ich mir Kiesensteine in den Mund stecken, um zu üben. Wenn das nicht hilft, nehme ich Ziegensteine oder Pfnastersteine. So. Und wenn du, dann, das fanden wir so lustig, dass wir ein, zwei Tage nur so geredet haben, dann hat das nicht mehr aufgehört.
Dann kriegst du es nicht mehr los. Dann
kriegst du es halt nicht mehr los, genau.
Und dann hast du plötzlich im Radio die Nachrichten zu lesen. Ja, viel Spaß.
Nee, damals habe ich noch nicht im Radio Nachrichten genesen.
Scheiße.
Das war dann ein Heidenspaß. Das war dann wirklich ein Heidenspaß.
Ja. Gut, das war die Windbilderschau.
Die Binderschau.
Die Binderschau. Danke. Ich habe noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Das eine ist, wir haben ja vorhin über Instagram geredet und Instagram wird immer gruseliger, wenn es darum geht, Bilder auf dem Web zu öffnen.
Ja.
Mit Cookie und mit was weiß ich und dann hast du nur so kleine Auflösungen. Die tun alles dran, dass du die App benutzt, weil da können sie dich tracken. Ja. Also sie werden das ist mit dem Web anschauen ist wirklich nur so eine Notlösung. Und deshalb nehme ich jetzt auch Instagram Bilder für die Bilderschau nicht mehr mit rein.
Ja.
Weil es nervt einfach nur und man kann es nicht schön zeigen und so weiter. Und das zweite ist, wenn ihr Bilder reinwerft, dann versucht möglicherweise doch diese Bilder so abzulegen online, dass die auch nach, ich sag mal, 2 Monaten noch dastehen.
Ja.
Ich habe nämlich jetzt mehrere gehabt, wo ich reingeguckt habe und dann kam irgend so Album empty oder so, weil jemand aufgeräumt hat. Und es kann tatsächlich sein, dass Bilder halt auch erstmal nach einem Vierteljahr oder so in diese Bilderschau reinkommen. Und wenn die dann weg sind, weil der Link nicht mehr tut, dann ist das schade. Aber trotzdem, es ist also die meisten sind da, wo sie sind, und das ist auch schön so. Also ich empfehle immer noch Flickr als Plattform.
Flickr ist super. Also das kostet zwar auch ein Heidengeld.
Du musst dir nicht die Pro nehmen.
Ich will ja auch keine Werbung sehen.
Das ist ja, so, also ich denke auch
mir
nicht, so, ja.
Solange ich kann es mir gerade leisten, ich kann mir gerade den Luxus leisten, keine Werbung anzugucken, und darum zahle ich da gerne diese 60 € im Jahr. Wobei das für meinen Bedarf natürlich vollkommen übertrieben ist. Von daher ist vielleicht sowas wie Glas, ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt, ist sowas wie Glas vielleicht eine gute Alternative, weil du zahlst keine 60, sondern nur 30 €, um keine Werbung zu haben. Und vielleicht reicht es ja, um deine Bilder herzuzeigen.
Möglich.
Die Frage ist halt, also bei Flickr ist das Schöne, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Flickr jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren oder 5 Jahren verschwindet. Bei sowas wie Glas weiß man es nicht.
Ja, das ist neu und das, ja. Ich sag mal, ich gebe dir eine 50-50 Chance, dass die in 3 Jahren noch da sind. Ich kann ja mal hier ganz kurz eins aufmachen für das Video hier. Warte mal, das machen wir so und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Das siehst du jetzt nicht, weil du.
Nee, ich höre das nur.
weil du das schon wieder zugemacht hast. Aber ach hier so. Hier ist so ein Beispiel davon, wie das aussieht. Das ist ja auch wirklich simpel. Das Bild wird gezeigt, du hast ein bisschen EXIF-Daten dazu, also sprich, welche ISO und wann es geschossen wurde.
Ich klicke das nochmal an hier von dir.
Kannst du machen, ja. Und dann bekommst du halt und das Bild. Ne? Das ist sehr simpel gemacht und dann natürlich rechts unten ein Join-Button, weil die wollen natürlich darüber auch Leute reinbekommen.
Klar.
Hier ist noch mal eins, Moment.
Und ich kann die auch einfach rausverlinken, ne? Also an die anderen können sich das
machen. Das ist jetzt genauso rausverlinkt.
Genau, okay.
Das ist jetzt rausverlinkt, ganz einfach. Ja, also das ist simpel, einfach und jod. So, und damit beenden wir den Anschauteil.
Jetzt könnt ihr nur noch zuhören.
Und genau, und machen jetzt auf der Audioschiene weiter mit den Fragen.
Und die erste kommt von Marti, der schreibt, ich fotografiere seit Jahren und habe auch schon Bilder verkauft, würde mich aber nicht mal als semi-professionell bezeichnen, denn ich habe noch nie im Auftrag fotografiert. Nun hat mich ein befreundeter Künstler angefragt, der gerne einige Shots für seine PR-Mappe haben möchte, weil ihm meine Aufnahmen gefallen und er meint, dass mein Stil perfekt zu ihm passen würde. Es sollen keine klassischen Porträtaufnahmen sein, sondern eher Szenen, fast wie Filmaufnahmen. Ich habe zugesagt, auch weil er ein Nein sowieso nicht akzeptiert hätte. Habt ihr Tipps, Tricks, auch um meine Zweifel und Aufregung zu dämpfen?
Also Selbstzweifel, wenn man mit sowas mal anfängt, dann sind Selbstzweifel völlig normal. Die hat jeder. Also die ersten in Anführungszeichen Jobs, die ich gemacht habe, wo es dann auch tatsächlich noch ein bisschen Kohle gab und so weiter, da habe ich Blut und Wasser geschwitzt, ob ich das hinkriege. Und ich musste erst ein paar machen, um dann irgendwie das Gefühl dafür zu entwickeln, dass ich das schon hinbekomme.
Ja.
Ist normal.
Ja, was ich immer mache, ich bin bemüht, mir keine Klamotten anzuziehen, die mir zu groß sind. Damit meine ich, ich nehme keine Jobs an, bei denen ich das Gefühl habe, dass das eigentlich ein bisschen außerhalb meiner Qualifikation liegt. Also ich staple lieber tief und freue mich dann hinterher darüber, dass das Ergebnis vielleicht doch besser geworden ist, als ich erwartet hätte. Das ist, glaube ich, gerade wenn es um sowas wie ja so Kreativjobs oder so geht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Zu sagen, okay, ich mache den Job, aber erwarte bitte nicht, das, sondern das hier, also ich kann dir versprechen, dass du diese Qualität von mir bekommst. Erwarte bitte keine höhere. Falls es doch besser wird, freuen wir uns beide und dann kannst du mich ja nochmal beauftragen. Das ist vielleicht so ein
Und ich bin da immer anders rangegangen und zwar habe ich von Anfang an, und da bin ich froh, dass ich es gemacht habe, dem Kunden gegenüber mit sehr, sehr offenen Karten gespielt.
Ja, klar.
Und gesagt, okay, lieber Kunde, das ist mein erster bezahlter Auftrag mit dieser Sache. Ja. Ich habe diese und diese Tools zwar schon gut benutzt und weiß, wie es geht, aber ich habe die noch nicht in einem professionellen Umfeld benutzt.
Genau.
Das musst du als Kunde wissen. Genau. Und ich sage dir jetzt zu, wenn das hinterher Kacke geworden ist oder wenn es schief geht und die Chance besteht, erstens mal musst du auf dieser Basis, auf dieser Informationsbasis mich anheuern. Das heißt, du musst auch damit klar sein, falls es dann schief geht, ist es halt so. Also da fällt dann schon mal zum Beispiel die Fotografie der Hochzeit raus, weil die kannst du nicht einfach wiederholen. Und dann habe ich dem Kunden anfangs immer schön gesagt, ja, und sollte es nichts werden, sollte ich es völlig verkacken, dann will ich auch nichts dafür.
Ja, das ja sowieso, ich meine, das ist ja Ehrensache. Also dieses,
ich sag das lieber auf ganz offen dazu. Also mit dem Kunden ganz offen spielen.
Ja, natürlich.
Und dann weiß der Kunde aber auch, hier ist gerade einer, der schwitzt.
Ja, genau.
Und mit dem gehe ich dann auch anders um, als wenn ich glaube, das ist jemand, der das schon seit 100 Jahren macht und jede Eventualität schon irgendwie tausendmal erlebt hat. Ja. Ja, also es wird dir gegenüber dann auch anders agiert.
Ja, das hat die meisten Auftraggeber oder Kunden, das sind ja keine Arschlöcher. Also das stelle ich halt immer wieder nicht fest.
Selbst wenn und in diesem Fall ist es ja noch jemand, den er kennt. Also ja, deshalb wäre ich da sehr, sehr entspannt.
Und ich merke das auch selbst, wenn ich mit wirklich großen Organisationen, Konzernen oder sonst was zu tun habe. Das sind halt alles auch ganz normale Menschen. Und wenn ich sage, ey, boah, nee, da habe ich Schiss vor oder sowas, dann sagen die auch, ja, okay, dann versuchen wir es anders zu machen.
Aber dieses Zugeben, boah, da habe ich Schiss vor, also nichts vorspielen
und sagen,
ich bin hier der Zampano, das kannst du später mal machen, wenn du es wirklich gut kannst.
Ja.
Aber davor ist erstmal so, nö, genau. Lieber ehrlich sein.
Nee, das mache ich, sowas mache ich dann gerne, wenn sich hinterher rausgestellt hat, dass der mich schlecht behandelt hat, im Unrecht war, dann irgendwie, weißt du, so Rache wird ja am besten kalt genossen, dann nach ein paar Jahren nochmal hingehen oder wenn man sich trifft, sagen, übrigens, Freundchen. So war es dann tatsächlich. Passiert halt auch, dass irgendwie irgendwelche Chefs dich weiß ich nicht, klein halten oder sonst was, obwohl du sagst, das könnte ich eigentlich. Und wenn du es dann tatsächlich mal gemacht hast und gewuppt hast, finde ich, kann man denen das auch ruhig aufs Brot schmieren. Aber jetzt kommen wir ganz weit weg. Nächste Frage kommt von Andreas. Ist die Optik überfordert oder spielt mir mein Gehirn einen Streich? Beispiel 1. Viele Menschen kennen sicher den Schlossgarten in Husum. Ja, viele. Dort findet man im Frühling ein Meer an Krokussen. Das Lila leuchtet richtig. Jetzt mache ich ein Foto, das Ergebnis ist enttäuschend. Die Krokusse sind immer noch lila, aber das Leuchten ist weg. Beispiel 2. Der gefrorene Strauch ist im Gegenlicht mit hunderten von kleinen blauen, silbernen oder goldenen Sternen überzogen. Auf dem Foto sind noch genau 3 von diesen Sternen zu sehen. Kennt ihr das? Ist die Optik überfordert oder spielt mir mein Gehirn einen Streich? Ist das mit einer aktuellen Optik besser, zum Beispiel Nikon Z6, Z7 mit Nikon Z-Objektiv? Er selbst fotografiert mit einer D7000 oder Sony RX100. Ich habe meine RX100 immer noch nicht wiedergefunden. So langsam habe ich wirklich den Verdacht, ich habe die draußen irgendwo verloren.
Hast du nochmal in der Fischdose, in der Fischschüssel nachgeguckt?
Ja, nee, die gibt's nicht mehr, die Fischdosenschüssel. Okay. Die habe ich weggeschmissen, die Dinger. Ich schmeiß ja alles weg, was irgendwie nur noch Staub fängt.
Das ist gut so. Ja, da hast du, lieber Andreas, den Finger auf eine Wunde gelegt, die in der Fotografie ganz üblich ist, nämlich die Kamera sieht was anderes als du.
Mhm.
Oder die Kamera bildet es nicht so ab, wie du es siehst.
Mhm.
Ja, und das liegt an vielen Sachen. Bei den Krokussen, die lila leuchten, kann es durchaus daran liegen, dass die Kamera das nicht so belichtet, dass die Farben gut rauskommen.
Mhm.
Oder es kann sein, dass der Farbraum, den die Kamera aufnimmt, einfach nicht das kann, was dein Auge kann. Und um das hinzubekommen, braucht man dann halt möglicherweise eher wahrscheinlich sogar ein bisschen Nachbearbeitung. Also um das auszuarbeiten. Das ist eine der Sachen, die viele Leute machen, die fotografieren, die in der Nachbearbeitung dann quasi das rauskitzeln, was die Kamera vielleicht nicht so ordentlich hinbekommen hat. Na, mehr so das Bild hinzuarbeiten auf das, wie sich's angefühlt hat, als man das gesehen hat. Das zweite ist der gefrorene Strauch im Gegenlicht mit den vielen kleinen silberglitzernden goldenen Sternen. Glitzer, du kennst das, so raureif am Morgen, ja, die Sonne geht gerade auf, es ist unglaublich geil.
100 Mal dran gescheitert, ja.
Machst ein Bild und dann ist weg. Glitzer ist schwierig. Das ist total schwierig und das liegt da unter anderem daran, dass der Glitzer, den du da siehst, also wenn du dir ein Auge zukleben würdest,
ja,
und dich irgendwie festnageln würdest im Raum, so dass du dich nicht bewegst, würdest du diesen Glitzer auch nicht sehen. Der Glitzer entsteht, weil du dich bewegst.
Ah, okay.
In dem Moment, wo du dich bewegst, kommen überall diese kleinen Lichtchen und dann hast du auch noch zwei Augen. Das heißt, du hast auch noch eine Dreidimensionalität da drin. Das spielt eine riesige Rolle bei solchen Sachen. Das kriegst du mit der Kamera nicht hin. Punkt. Nicht mit dem Standbild, was zweidimensional ist.
Wie würdest du es denn dann, also mit was für eine Kamera würdest du, Video?
Video, Bewegung. Leichte Seitwärtsbewegung der Kamera, während du ein Video drehst. Und das hinterher in ein, was weiß ich, in ein animiertes GIF packen oder so. Und dann.
Auch nicht Sinn der Sache, ja.
Ja, aber viele Plattformen, so Twitter und so weiter, die können mittlerweile gut animierte GIFs, ne? Da kannst du es reinwerfen. Wäre nur so ein Vorschlag. Aber du hast ja quasi zwei wirklich schwierige Dinge, rausgesucht. Wenn du jetzt sagst, okay, oh, dann kaufe ich mir halt den Nikon Z6, Z7 mit dem Nikon Z-Optik, dann ändert das nichts. Mhm. Das mag dann vielleicht von dem Processing, von der Automatik noch ein bisschen besser gehen, aber also Punkt 1 mit den Farben, das ist eine Sache, die musst du üben und da gehört dann oft die Nachbearbeitung dazu, es sei denn, du findest in deiner Kamera ein Preset, was das irgendwie, so ein Bildstil, der das irgendwie noch ein bisschen besser kann, mhm, aber da gehört Üben dazu und Glitzern ist halt schwierig, immer schwierig. Ich mag das ja auch, ich versuche das auch immer wieder bei Wasseroberflächen zum Beispiel. Da ist die Sonne, die so von hinten auf einen See strahlt und der macht ganz viele kleine Glitzerlichter, klick, und hinterher zuckst du mit den Schultern und löschst. Ja.
Frage von Magnolo el Españolo. Analoge Exif-Daten. Notiert ihr euch Daten zu euren Bildern, wenn ihr auf Film fotografiert? Also Klickkram, Notizbuch raus, Kritzel, Kritzel, einstecken, weiterlaufen? Wenn ja, was notiert euch? Wohin notiert ihr euch? Und vielen Dank für die Antworten. Ich notiere mir das gar nicht, was irgendwie ein bisschen... Aber so viel mache ich nicht.
Ich tue es ein Stück weit bei Großformat.
Mhm.
Also habe ich pro Sheet quasi ein Bild, also pro Film ein Bild. Und da ist es mir noch so ein bisschen wichtig, dahinterher möglicherweise nochmal sowas nachvollziehen zu können. Da schreibe ich mir sowas gerne auf, welche Belichtungszeit ich hatte, welche Blende, welches Objektiv, was für ein Film das ist. Und das schreibe ich mir dann, vielleicht sogar welche Entwicklung das war, ob das jetzt Rodinal oder sonst was war und wie lange und so weiter. Mhm. Da habe ich immer irgendwie Schmierzettel oder sowas. Oder ich habe eine Notiz in meinem Phone und pack's mir da rein. Und schreibe das hinterher dann auch bei dem Bild auf die Hülle, wo ich es reingetan habe, so an den Rand dran, dass ich es einfach parat habe. Brauche ich selten, aber irgendwie, die sind so wertvoll, diese Bilder, gefühlt.
Ja, sie auch. Die kosten auch, ja, wahrscheinlich ein Schweinegeld und Schweineaufwand, die
zu machen. Ja, ein bisschen. So schlimm ist das nicht.
Okay.
Was ich auch habe, das ist jetzt wieder die Frage, welche App ist das? So eine Belichtungsmesser-App auf dem Phone.
Mhm.
Und mit der kannst du quasi ein Foto machen, wo dann drin steht, welche Zeit, welche Blende, welches Objektiv, welche Location und so weiter. Und das Bild, das hast du dann ja, also das schießt du einfach aus Richtung deiner Kamera und dann kannst du es hinterher matchen. Weil
es ist einfach ein Notizfoto sozusagen, in das diese Daten eingeblendet werden.
Ach, cool. Während du auch noch damit die Belichtung misst. Ja, dann kannst du also quasi damit die Belichtung messen und dann noch ein Foto machen und ich glaube, das können viele von diesen Belichtungsmesser-Apps. Ist eine sinnvolle Funktion.
Sehr gut.
Aber bei Kleinbild und so, schreibe ich vielleicht noch so auf so eine Archivhülle noch am Rand drauf, ob ich es jetzt mit Rodinal oder mit Xtol oder mit sonst was entwickelt habe. Aber viel mehr dann auch nicht.
Ein gewisser Manni, der seltsamerweise dieselbe E-Mail-Adresse hat wie der Magnolo von vorher.
So was.
Das ist komisch, ne? Fragt, kann man belichteten Film noch etwas in der Dose im Schrank behalten oder sollte man ihn zügig entwickeln? Gibt es Zeiten zwischen Belichten und Entwickeln, die kritisch werden? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Na, es gibt Geschichten von Kameras aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf dem Flohmarkt gekauft wurden, wo noch Film drin war, ne?
Ja, das geht schon, aber es ändert sich, der Film verändert sich. Und zwar, unbelichteter Film hält länger als belichteter und Schwarz-Weiß hält länger als Farbfilm.
Ja.
Das ist schon mal so als Faustregel. Also einen belichteten Schwarz-Weiß-Film, der irgendwie 5 Jahre in der Kamera liegt, da zog ich mir in den Schultern, das ist nicht wirklich wild. Ja. Was halt passiert ist, in dem Moment, wo das Bild gemacht ist, hast du quasi auf dem Film ein sogenanntes latentes Bild. Das heißt, da werden diese Silberhalogenide verändern sich chemisch in dem Film. Und in dem Moment, wo du es dann entwickelst, wird das halt, koppelt das halt dann mit den belichteten Kristallen sozusagen. Und der Belichtete ist da halt ein bisschen empfindlicher, aber ich habe jetzt noch nie wirklich, auch bei ein paar Jahren, wenn das einigermaßen ordentlich gelagert ist, noch nie wirklich ein Riesenproblem damit gehabt. Dann ist es halt vielleicht ein bisschen grisseliger oder so, aber das ist dann halt so. Aber jetzt da, ich kann dir, Manni, keinen konkreten Cut-Off-Zeitraum geben und sagen, ja, Monat ist gut, ein Jahr ist zu lang. Das ist dann halt im Einzelfall irgendwie.
Ja.
Aber ich meine, wenn du wie wir hier im Haus irgendwie ein paar hundert analoge alte Kameras rumliegen hast, dann kann das schon mal sein, dass man mit was fotografiert und dann irgendwie 2 Jahre später sagt, oh, mit der habe ich ja schon lange nicht mehr fotografiert, lass mich mal, und dann machst du die, packst sie aus und dann merkst du, oh, da ist ja hinten noch ein Film drin. Mist. Ich weiß nicht, wann ich den belichtet habe, wo ich den belichtet habe, wie voll der ist. Na, dann gehe ich jetzt mal raus in den Garten und mach den mal voll. So Daumenregel, mal schauen. Ich nehme mal an, es ist ISO 200 drin. Probieren wir mal. Und dann wird der halt irgendwie entwickelt.
Super. Karl-Heinz schreibt, ich habe eine Novamatic-Kamera geerbt und würde damit nun gerne Dunkelfotografie betreiben. Schon das zweite Substantiv, wenn ich nicht verstehe. Nun habe ich wenig Erfahrung auf dem Gebiet, aber sehr viel Lust, gerade weil Novamatic ein wenig ein Exot und Dunkelfotografie ja die Königsdisziplin ist. Blende 8 hilft mir da nicht weiter. Wisst ihr Rat? Wie Blende 8 hilft nicht? Blende 8 hilft doch immer weiter. Was ist eine Novamatic-Kamera und was ist Dunkelfotografie?
Novamatic. Also mit Dunkelfotografie, glaube ich, meint er wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, dass das Low-Key-Fotografieren, das, was wir vorhin bei dieser Silhouette gesehen haben. Novamatic ist übrigens auch eine Waschmaschine.
Ah, ja.
Also wenn man Novamatic googelt, findet man unglaublich viel Zeug. Auch Spielautomaten, Novamatic, Automatic Gaming. Es ist so quasi alles. Immerhin hätte dann, wenn es eine Waschmaschine wäre, hätte eine sehr große Blendenöffnung.
Fällt viel Licht rein.
Genau, also Novamatic ist halt wahrscheinlich eine Kamera. Aber er schreibt ja, die Novamatic ist ein wenig ein Exot. Und Dunkelfotografie ist die Königsdisziplin. Naja, also wenn es um Low-Key geht, ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dann würde ich mir einfach mal so die einschlägigen Ecken angucken, wo man sowas lernen kann, also Tutorials und so weiter. Low-Key ist so schwer nicht, aber man muss es halt mal irgendwie so ein bisschen probiert haben.
Google kennt überhaupt keine Novamatic. Google kennt auch keine Novomatic. Ich habe einfach mal geguckt, was man da noch so...
Ja, Novamatic-Kamera... Doch, doch.
Nee.
Da kommen aber auch Waschmaschinenpumpe habe ich hier.
Ja, eben, Novamatic Kamera.
Aquamatic.
Aquamatic,
aber es gibt so viele Exoten unter den Kameras, also ich bin es nicht verwundert, dass man dazu nichts findet.
System Novomatic, die geheimen Chatprotokolle.
ich bin für Waschmaschine und Blende.
Genau, Waschmaschine ist gut. Ja, genau.
Da kann man noch offener Blende. Da geht ja was.
Extreme Pinholing. Stefan fragt, ich habe eine EOS 500D und würde gerne ein zweites Gehäuse von Canon dazu kaufen. Allerdings hätte ich gerne ein Gehäuse, das auch Video kann. Was könnt ihr da empfehlen, wenn ich nicht unbedingt 1000 Euro ausgeben will? Ich bin raus.
Okay,
alle sind raus. Schreibt's in die Kommentare, falls ihr euch das auskennt.
Genau, macht das mal in die Kommentare. Ich weiß nicht.
Lara schreibt, ich bin immer wieder von eurer Bilderschau fasziniert und klicke mich dann gerne durch die Flickr- oder Instagram-Galerien der Menschen, deren Bilder ihr vorstellt. Denn es sind einige wirklich sehr tolle Hobby- und Profi-Fotografen darunter, die mich durchaus zum Experimentieren anregen. Darunter etwa Lea Oswald, Michael Förtsch und Hendrik Ising. Habt ihr auch Fotografen, deren Bilder ihr im Podcast vorgestellt habt und denen ihr jetzt folgt oder bei denen ihr hin und wieder schaut, was sie so Neues machen? Ja, Lea.
Lea, Michael und Hendrik. Zum Beispiel. Also der ja. Discovery-Prozess, der läuft ja für jeden anders.
Ja.
Und auch je nach Plattform anders. Also was wir hier tun, ist, wenn wir Bilder besprechen, dass wir halt erstmal Bilder nicht nach der Person, die sie gemacht hat, sondern einfach vom Bild ausgehen und sagen, ja, das gefällt aus folgenden Gründen oder das ist interessant aus folgenden Gründen. Und dann ist es halt aber oft so, dass die Leute, die das Bild gemacht haben, dann auch andere Bilder gemacht haben, die vielleicht auch irgendwie so gehen. Da komme ich jetzt nochmal auf Glas zurück. Also die Discovery in Glas ist erstmal nicht so simpel.
Mhm.
Also das Entdecken von Menschen, du hast zwar so eine Liste von Leuten, wenn du die runterziehst, dann kriegst du eine neue Liste von Leuten. Was ich aber festgestellt habe, was gut funktioniert für mich ist, ich finde dann jemanden und sagt, boah, geile Bilder, und dann gucke ich mal an, wem der folgt.
Mhm.
Und das ist oft so, dass der Geschmack dann auch andere zutage bringt, die einen ähnlichen Geschmack haben oder die ähnlich ticken. So ging es mir früher, als Twitter frisch und neu war, dass ich da auch auf die Art und Weise eher Menschen gefunden habe, denen ich gerne folgen würde, indem ich einfach geguckt habe, diese Person finde ich interessant und wem folgt diese Person. Das ist für mich so Discovery. Und konkret, ob ich jetzt Menschen habe, deren Bilder ich immer wieder schaue, aber das ist so individuell, da will ich jetzt gar niemanden irgendwie vorne heranstellen.
Frage von Manu. Mittlerweile gibt's ja jede Menge Fotografen auf YouTube, die dort über Fotografie erzählen, zeigen, wie sie fotografieren und so weiter. Darunter sind zahlreiche grauenhafte Aufschneider wie Peter McKinnon, kenne ich nicht, aber auch echt gute Fotografen wie Thomas Heaton und Ben Horn, bei denen man alleine durch das Zuschauen noch jede Menge lernen und verstehen kann. Gibt es YouTube-Kanäle zu den Themen Fotografie, die ihr kennt und empfehlen würdet? Habt ihr schon mal durch ein YouTube-Video einen neuen Trick gelernt?
Nö. Also die Antwort ist siehe oben. Auch da ist die Discovery, dass manche Leute finden Peter McKinnon total super und cool, andere sind da eher skeptisch und sagen, naja, das ist ein Aufschneider, der ganz tolles Marketing kann, aber auch sonst nichts hört man so. Ist nicht meine Meinung unbedingt, aber deshalb auch da würde ich sagen, ja, such halt mal, guck halt mal rum, was verschiedene Leute gut finden. Und macht ihr dein eigenes Bild. Und gibt es YouTube-Kanäle zu den Themen Fotografie, die ihr kennt und empfehlen würdet? Nee, genau. Habt ihr schon mal durch ein YouTube-Video einen neuen Trick gelernt? Sicher. Ja.
Ich bestimmt nicht. Alles, was ich gelernt habe, habe ich von dir gelernt.
Alles, was ich gelernt habe, habe ich von YouTube. Nee, habe ich nicht. Aber ja, mit Sicherheit mal das eine oder andere, sei das jetzt beim Bearbeiten oder auch beim Fotografieren, aber ich habe es nicht verbucht in meinem Hinterkopf als, oh geil, das habe ich von YouTube, sondern ich baue dann sowas ein und nehme es halt mit, fertig. Aber da gibt es jetzt nicht die ständig ein Feuerwerk von tollen neuen Ideen mir präsentieren, hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich das einfach schon so lange mache.
Mhm.
Also dann hast du irgendwann halt viele Sachen, die als neu erscheinen, schon dreimal gesehen oder so.
Ja.
Ist halt so.
Nächste Frage kommt von jemandem, der sich für besonders originell hält und darum einen, wie er findet, originellen Namen angegeben hat, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Aber die Frage ist, obwohl sie eigentlich ein bisschen albern ist, gar nicht so schlecht. Sie lautet, die Technologie und Bildqualität von Kameras hat sich in den letzten Jahren so immens weiterentwickelt. Wie kann es da sein, dass UFO-Fotos immer noch so matschig und verwaschen aussehen? Gibt es die überhaupt noch, diese
Fotos? Das ist ein Trugschluss. In Wahrheit sind UFOs und der Yeti unscharf.
Ah.
Die sind das einfach.
Verstehe.
Ne? Das ist so. Deshalb ist das halt.
Endlich habe ich das kapiert. Jetzt kommt die Frage von Michael. Eine Frage an Chris.
Moment, Moment, ganz, ganz kurz noch. Ich werf dir einen Link dazu. Ich habe dazu einen Link und das ist ein kurzer YouTube-Schnipsel und zwar von Mitch Hedberg. Okay. Mitch Hedberg lebt leider nicht mehr, war aber ein begnadeter Mensch auf der Bühne. Und der hat genau das nämlich erklärt. Und das Stück heißt The Reason Why We Can't Find Bigfoot.
Okay.
There is a big blurry monster out there. Okay. Sorry, jetzt darfst du die nächste
Frage. Nee, jetzt muss ich das eben noch in die Shownotes schreiben. Das ist jetzt dein Problem. Beziehungsweise das der Hörerschaft, die sich jetzt gerade fragt, sag mal, was soll denn diese Scheiße? Können die nicht mal weitermachen? Michael fragt, und zwar fragt er dich, du lebst von Fotografie, wie stehst du dann zu Plattformen wie Unsplash, auf denen Fotografen mehrheitlich echt tolle Fotografien für umsonst zur weitgehend uneingeschränkten Nutzung freigeben? Kannibalisieren sich diese Fotografen nicht selbst? Nehmen sie anderen Fotografen damit nicht die Arbeit weg oder gilt hier einfach Sharing is Caring?
Also Sharing is Caring finde ich erstmal so schlimm nicht. Und wenn du da draußen schaust, wie viel Fotografie es gibt, also Fotografinnen und Fotografen, die nur alleine von ihren Bildern leben, sind in den letzten 20 Jahren eher selten geworden. Das Leben von der Fotografie als einzige Einkommensquelle ist verdammt schwierig auch geworden. Und das liegt daran, dass die Fotografie natürlich unglaublich demokratisiert wurde durch die Verfügbarkeit von professionellen Tools. Also was wir heute an Kameras für 500 Schlappen kaufen, da hätten sich vor 30 Jahren viele Profis die Finger danach geleckt.
Ja.
Weil das Zeug ist einfach so, es gibt keine schlechten Kameras mehr. Also wirklich nicht. So ab einem gewissen Preissegment ist das gut. Das heißt, viele leben dann auch von der Fotografie, aber eben auch von der Peripherie drumherum. Das heißt,
so wie bei dir, Workshops,
genau, also
Podcasting.
Du kannst dir sagen, ich will durch Bilderverkäufe leben. Dann musst du halt in der Kunstszene irgendwie ein Name sein. Mhm. Oder du musst richtig gut im Stockbereich sein. Da verbringst du aber dann eine komplette Zeit, irgendwie im Sommer die Weihnachtsbilder zu machen und die entsprechend zu taggen und damit man die auch findet. Und dann hast du aber einen unglaublichen Druck von anderen, die das billiger machen, weil sie Zeit haben oder den Einkommensdruck nicht haben. Dann natürlich die Lehre, genau, Workshops. Dann gibt's Aufträge. Bei mir persönlich ist dann auch noch das Thema Bücher ein Thema. Also passt der in die Lehre rein. Und bei Podcasts dann auch bei manchen Sponsoren. Das ist auch ein Teil davon. Und letztendlich ist dieses Sharing is Caring für mich auch so ein bisschen das Grundprinzip dessen, was ich tue, ne? Podcasten.
Mhm. Ja.
Mich bezahlt kein Mensch dafür, dass ich podcaste. Und es passiert dann so ein, es kommt wieder, das ist, oder es kommt wieder zurück. Das, was ich hier im Podcast irgendwie verschenke, das wird in irgendeiner Form vielleicht wieder andere positive Auswirkungen haben. Entweder ist das Netzwerken oder falls wir doch mal Vrindfoto live auf die Bühne bringen, vielleicht sind dann genügend Leute, die sagen, boah geil, jetzt wollen wir aber da auch mal irgendwie einen Zwanni reinwerfen, um die live zu sehen oder so. Und ich habe selber auf Unsplash, weiß nicht, eine Handvoll Bilder oder so. Und hab darüber aber auch schon, also da sind sicher ganz viele Leute, die jetzt diese, also Unsplash ist eine Plattform mit quasi, du gibst deine Bilder her. Und du musst noch nicht mal Credit dafür bekommen. Also da kann jetzt jemand meine Fotos von Unsplash nehmen und kann damit T-Shirts drucken und reich werden. Aber ich habe von Unsplash insofern profitiert, dass ich da auch schon relativ viele Bilder rausgenommen habe für Projekte und die da verwendet habe. Also insofern, es ist keine Einbahnstraße für mich.
Genau, das zirkuliert. Das ist ja auch, also letztlich, ich habe jetzt das große Glück, dass ein Teil der Hörerschaft mich mitfinanziert durch eben regelmäßige, wir nennen es ja Spenden. Aber am Ende ist es ja auch so, dass dadurch, dass ich dass seit über 10 Jahren hier Podcasts einfach so ins Netz werfe, ohne Paywall, ohne alles, ohne Werbung, ist ja auch ein Showcase geworden. Für diejenigen, die mich dann explizit beauftragen, für sie was zu produzieren, wovon ich dann wiederum lebe. So läuft das halt. Also so dreht sich das dann irgendwie, es kommt halt zurück. und kommt diese, zurück, das funktioniert mit Sicherheit nicht für alle, aber es funktioniert für viele.
Ja, und diesen Lehrberuf des Fotografen, den es mal gab, da, wo du dann irgendwie den Rest deines Lebens in einem Fotolabor gearbeitet hast oder sonst was, den gibt's halt nicht mehr in der Form. Tja.
Tja.
Haben wir noch eine?
Naja, ach, wir haben noch, was haben wir denn hier? Oh ja, sehr schön. Mark fragt, gibt es eigentlich, es gibt etliche Fotografensprüche wie, der Fotograf macht das Bild, nicht die Kamera. Gear does not matter und so einige mehr. Viele davon scheinen bei Nachdenken höchstens halb wahr oder vollkommener Mumpitz. Welche Fotografenweisheit ist definitiv wahr und welche einfach nur Quatsch?
Naja, also manche,
die wichtigste, die natürlich wahr ist, ist, weil der Holgi es so macht, Blende 8.
Genau. Es gibt so manche Sachen, wo ich früher dachte, boah, Mumpitz, und mittlerweile verstehe ich, wie gemeint sind. Und
oh.
Dann hat sich was geändert. Nee, aber ich hab nur so meine eigenen Fotografenweisheiten. Also die erste wäre, zwischen dir und deinem und einem tollen Bild steht meistens der Objektivdeckel. Okay. Ja, du hast du hast einen Impuls, du willst ein Foto machen, da ist irgendwas Spannendes, Interessantes, du zählst das. Und dann musst du erstmal die Kamera aus der Tasche nehmen, den Objektivdeckel abnehmen, die Kamera einschalten, 2 Sekunden warten, dann fokussieren und so weiter, dann ist das alles weg.
Funktioniert sogar mit dem Handy.
So, und ich hab,
klick, klick, und dann, scheiße, der Fingerabdrucksensor geht nicht. Ah, fuck, fuck! Und dann ist es weg.
Genau. Ich hab hier eine Schublade, da liegen meine Objektivdeckel drin.
Ja.
Die sind nicht auf den Objektiven, weil die Objektive sind auch eine Schublade, da wird nichts eingestaubt, alles super. Ich habe eine Fototasche, die ist innen weich gepolstert, da kommen Objektive ohne Deckel rein. Das ist
herrlich.
Alles im Weg und du verlierst es. Zweite Weisheit.
Entschuldigung, ist nicht so, ich sehe mich gerade zappelnd irgendwo stehen, um eine Kamera in Betrieb zu nehmen.
Zweites Ding, das ist nicht mehr so lustig, aber Licht läuft weg.
Ja.
Wenn du interessantes Licht siehst, dann lass alles stehen und liegen und beschäftige dich damit jetzt und hier.
Ja.
Ich habe so viele Bilder, die ich nicht gemacht habe, weil ich dachte, das kannst du nachher noch machen. Zack, ist es weg. Entweder ist die Situation weg oder das Licht ist weg. Licht ist so interessant und wichtig. Und dann siehst du was und das ist cool und du weißt nicht, ob das in 5 Minuten noch da ist. Ja. Dann mach's jetzt. Dann sagt deine Umgebung, die gewöhnen sich dann schon mit der Zeit dran. Dann sagt, Moment, ich komme gleich. Gib mir eine Minute. Ich brauche das jetzt.
Sowieso, wenn ich irgendwo mit Menschen unterwegs bin und eine richtige Kamera dabei habe, also um zu fotografieren, sage ich auch immer schon direkt, wenn wir uns treffen, du, ich habe die Kamera dabei. Du weißt, Fotografen sind asoziale. Also das ist einfach
ist auch okay.
Ja, genau.
Also, weißt du, das ist ja das Interessante, diese Dynamik zwischen dir und den anderen.
Ja.
Ich kenne das ab früher auch schon immer, dass Leute erstmal so genervt waren.
Genau. Boah, jetzt speziell, komm doch endlich mal.
Speziell, wenn du die fotografiert hast. Oh nee, jetzt nimm die Kamera weg, ein Scheiß und so. Und dann kommst du irgendwann ein halbes Jahr später und zeigst denen die Bilder.
Mhm.
Und dann alle so, boah, geil, oh, super, ja, ich erinnere mich da, voll super. Aber wenn du das oft genug machst, wenn du das oft genug zelebrierst, dann wissen die Leute irgendwann auch, dass du das, dass du was Wichtiges tust.
Ja, oder sie wissen, dass sie einfach schon mal weiterlaufen, weil du kommst dann ja rechtzeitig noch hinterher oder sowas, genau. Ja.
Genau. Und der dritte Spruch ist, don't delay the impulse. Du hast aus irgendeinem Grund einen Impuls im Bauch, der sagt, oh geil, fotografieren.
Ja.
Und dann kommt ganz oft diese Schere im Kopf, die sagt, ah nee, wird kein gutes Bild, hab keine Zeit. Lerne auf deinen Bauch zu hören.
Außer beim Equipmentkauf.
Ja. Das ist aber dann eher so, dass das reptiloide Gehirn da hinten, was so die Urinstinkte irgendwie, was ein Dopaminschuss braucht, ne? Aber beim Fotografieren, lern auf deinen Bauch zu hören. Das ist, der hat schon recht. Mach lieber das Bild und frag dich nicht, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob du es nachher wieder löschen musst oder was weiß ich alles. Das sind alles, alle diese Abers sind doof.
Ja.
Abers sind doof. Das ist der Spruch. Abers sind doof. Mach das Bild. Kannst immer noch wegwerfen. Aber wenn du es nicht machst, dann hast du nie die Chance, ein super Bild zu machen.
Und mit diesen Weisheiten endet die heutige Ausgabe der Fotografie. Chris Marquardt, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.